Herzlich willkommen zum Kaffee mit Abtscheus Adventskalender, dein Wissenspodcast am Morgen. Hier erwarten dich 24 spannende und weihnachtliche Folgen für deinen Kaffee in der Vorweihnachtszeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kaffee mit Abtscheus Adventskalender. Im heutigen Fall geht es um ein schauriges Verbrechen, welches sich an Weihnachten zugetragen hat. Es geht um einen Doppelmord, der sich an Heiligabend 2013 in Gütersloh ereignete und wohl weit davon entfernt ist, was man sich unter einem friedlichen Weihnachtsabend vorstellt. Triggerwarnung: In dieser Folge geht es um Gewalt, Mord und Tod. Wenn dich dies triggert, lass diese Folge lieber aus. Die 74-jährige Helgard G. ist ehemalige Ärztin und wohnt gemeinsam mit ihrem 3 Jahre älteren Bruder Hartmut S., einem ehemaligen Lehrer, in einer Villa in Gütersloh. Eigentlich sind Helgard und Hartmut Weihnachten immer bei Helgards Tochter Sibylle und ihrer Familie zu Gast. Doch dieses Jahr ist den Geschwistern nicht nach dem alljährlichen Trubel zumute und so entschließen sie sich für einen ruhigen Weihnachtsabend zu Hause. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag, als Sibylle feststellt, dass ihre Mutter und ihr Onkel sich zu Heiligabend nicht einmal telefonisch gemeldet haben, was wirklich ungewöhnlich für die beiden ist. Als Sibylle ihre Mutter am Vortag nicht erreichen konnte, hatte sie sich noch nichts dabei gedacht. Aber als auch der Anruf an diesem ersten Weihnachtsfeiertag unbeantwortet bleibt, fängt sie an, sich Sorgen zu machen. Somit beschließen Sibylle und ihr Lebensgefährte Josef, zur Villa zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Doch was sie dort tatsächlich vorfinden, übersteigt ihre Vorstellungskraft. »Ich habe Angst, die sind hier alle erschossen, die liegen alle hier.« So beschreibt Sibylle das, was sie am ersten Weihnachtsfeiertag 2013 in der Villa ihrer Mutter vorfindet, am Telefon der Polizei. Auf die Frage der Polizei, was heißt alle, antwortet Sibylle: »Der Hund, meine Mutter, mein Onkel, die sind alle erschossen.« Wenig später zerreißen die Sirenengeräusche der Polizei die tödliche Stille dieses Feiertags. Und auch die Beamten machen sich ein Bild von der grausamen Kulisse in der Gütersloher Villa. Ein seltsamer Geruch ist das, was die Polizeibeamten als erstes aus ihrer Routine bei der Sichtung eines Mordschauplatzes reißt. Es riecht im ganzen Haus nach Gas. Doch was ist hier am 24. Dezember 2013 geschehen? Schnell kommen einige Theorien auf. Helgard G. sah sich selbst wohl dem rechtskonservativen Lager als zugehörig an und könnte sich somit unbeliebt gemacht haben. Aber unbeliebt genug für einen solch grausamen Mord? Ihr Bruder Hartmut hingegen war ein sehr wohlhabender Mann und soll sein Geld in ein Unternehmen investiert haben. Wobei dieses besagte Unternehmen nicht gerade schwarze Zahlen geschrieben hat, was der Polizei schnell komisch vorkommt, da der investierte Betrag im 7-stelligen Bereich liegt. Mord wegen geschäftlichen Unstimmigkeiten? Diese Variante lässt sich trotz des ominös wirkenden Unternehmens relativ schnell von den ermittelnden Beamten ausschließen. Schließlich wäre ja mit Hartmut S. hier auch der Investor für das Unternehmen gestorben, was wenig schlüssig wirkt. Allerdings wird auch schnell die Idee eines Raubmordes laut, denn im Haus wurden durchwühlte Schubladen und Schränke gefunden. Was jedoch absolut gegen diese Hypothese spricht, ist der Fakt, dass in einem Zimmer eine ganze Schublade mit wertvollem Goldschmuck im Wert von ca. 11.000 Euro ausgeschüttet, aber nicht entwendet wurde. Auch weitere Wertgegenstände sowie ein Tresor im Haus blieben unangetastet. Hatte der Täter etwas anderes als Wertgegenstände gesucht? Oder sollten die Beamten hier auf eine falsche Spur geführt werden? Auffällig an der Art und Weise, wie die Geschwister umgebracht wurden, ist, dass viel mehr Tötungshandlung durchgeführt wurde, als für einen Mord nötig gewesen wäre. Im Englischen nennt man diesen Vorgang Overkill. Denn Hartmut und Helgard wurden auf brutalste Art und Weise mit multiplen Messerstichen am ganzen Körper, sogar im Gesicht, getötet. Dies kann häufig ein Indiz für Wut oder starke Emotionen sein, welche die Tat geleitet haben. Wer könnte hier mit solcher Wut getötet haben? Und viel wichtiger, wer könnte von dem Mord an Hartmut und Helgard profitieren? Alleinerbin von dem gesamten Vermögen, sowohl von ihrer Mutter Helgard als auch von ihrem Onkel Hartmut, wäre Sibylle. Hat sie die beiden etwa umgebracht, um schneller an das üppige Erbe zu kommen? Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter galt als angespannt. Und es kam auch schnell heraus, dass es bereits nach dem Tod von Sibylles Vater, woraufhin Hartmut S. bei seiner Schwester eingezogen war, Streitigkeiten wegen des Erbes gab. Zudem sei Helgard G. auch nicht besonders glücklich mit der Partnerwahl von Sibylle gewesen. Sie soll ihr sogar angedroht haben, dass sie ihr gesamtes Erbe einer Stiftung spenden würde, sollte diese weiterhin mit Josef liiert bleiben. Somit wurden plötzlich Sibylle und Josef zentrale Figuren in diesem Mordfall. Bei der Vernehmung der beiden verstricken sich diese schnell in Widersprüchlichkeiten. Beispielsweise gibt Sibylle an, dass sie vom Fenster aus in das blutige Gesicht ihrer Mutter geblickt haben will. Allerdings wird bei den Ermittlungen schnell klar, dass es aufgrund der Position, wie die Leiche von Helgard vorgefunden wurde, nicht möglich gewesen sein konnte, ihr Gesicht vom Fenster aus zu sehen. Also was ist hier passiert? Ein Mord wegen eines Erbschaftsstreits? Aber was ist mit dem Gasgeruch? Und wieso sollten sich Sibylle und Josef dem explosionsgefährdeten Haus nähern, wenn sie das Geschwisterpaar wegen des Geldes ermordet hatten? Oder war hier doch jemand ganz anderes verantwortlich? Sibylle und Josef werden bei den Ermittlungen nicht verhaftet, denn Widersprüche allein sind kein Beweis und darauf lässt sich kein Urteil stützen. Zudem entlastet auch die Thematik mit dem Gas die beiden, da die Ermittler davon ausgehen, dass die beiden sich mit dem Wissen der Explosionsgefahr in keinem Fall dem Haus genähert hätten. Des Weiteren haben die beiden auch ein glaubwürdiges Alibi. Und ebenso war die fremde DNA, welche am Tatort gefunden wurde, weder von Sibylle noch von Josef. Sibylle erinnert sich an eine Aussage ihres Onkels, welche die Ermittlungen noch einmal in eine andere Richtung lenken. Sie berichtet, dass ihr Onkel sich kürzlich beschwert hätte, dass Patienten ihrer Mutter zu allen möglichen Tageszeiten einfach bei ihnen zu Hause vorbeigekommen wären, auch am späten Abend. Kann ein unzufriedener Patient verantwortlich für den Mord an dem Geschwisterpaar gewesen sein? Die Ermittler kontaktieren also alle Patienten von Helgard G. und bitten diese direkt um eine DNA-Probe. Bei einer Person schauen die Ermittler genauer hin. Hierbei handelt es sich um Jens, einen Freund von Josef, mit welchem dieser am ersten Feiertag morgens in der Christmesse gewesen sein will. Jens war nicht nur Patient von Sibylles Mutter, sondern auch Gas- und Wasserinstallateur. Wenig später gibt es auch ein positives Ergebnis bei der Übereinstimmung der DNA von Jens und jener, die am Tatort mehrfach gefunden wurde. Es passt also alles perfekt zusammen und somit fahren die Ermittler zu Jens nach Hause, um diesen wegen des Doppelmordes an Helgard und Hartmut festzunehmen. In seinen Ausführungen beschreibt Jens allerdings, dass er am Heiligabend mit einer Flasche Rotwein als Dank bei Helgard vorbeigegangen sei und diese ihn daraufhin reingebeten habe. Durch seine Ausführungen ließen sich die DNA-Spuren im Haus erklären. Die Ermittler hatten somit so gut wie nichts mehr in der Hand, um Jens noch viel länger in der U-Haft behalten zu können. Allerdings erreicht die Ermittler im richtigen Moment einen Brief aus dem Gefängnis von Jens' Zellengenossen. Dieser behauptet, dass Jens ihm die gesamte Tat gestanden hätte und berichtet hätte, dass er im Auftrag von jemandem agiert habe und auch Geld, welches er vom Tatort entwendet hatte, im Wald vergraben habe. Nachdem es Jens' Zellengenossen möglich war, von ihm die genaue Stelle im Wald zu erfahren, sind die Beamten sich sicher, dass es sich hier um Täterwissen handelt und sie mit Jens den Richtigen haben. Eine Verbindung, die allerdings nicht festgestellt werden kann, ist jene zu Sibylle und Josef. Selbst wenn Jens gegenüber seinem Zellengenossen von Auftraggebern sprach, äußerte er sich nie zu Sibylle und Josef und schweigt auch ansonsten gegenüber den Beamten eisern. Somit wurden Sibylle und Josef niemals angeklagt und Sibylle erbte das gesamte Vermögen ihrer Mutter und ihres Onkels allein. Jedoch konnte ihr Lebensgefährte Josef nur kurzweilig von dem Erbe profitieren, denn leider verstarb dieser bereits einige Zeit später durch ungeklärte Umstände und Sibylle ließ ihn im Familiengrab bei ihrer Mutter und ihrem Onkel beisetzen. Ein Fall, der einen zum Schaudern bringt. Man kann nur vermuten, ob Sibylle und Josef etwas mit dem Fall zu tun gehabt haben, aber der ominöse Auftraggeber von Jens konnte nie ermittelt werden. Eine weitere Folge aus dem Kaffee mit Abchoice Adventskalender erwartet dich morgen aus dem Bereich Sport. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram. Den Link findet ihr in den Shownotes.